Ich weiss nicht, ob ihr das alle schon wisst. Aber vor euch steht ein Mann, der eine Zeitreise gemacht hat. Und zwar ist es folgendermaßen gegangen. Ich habe schon seit ewig so ein Steinzeit-Natel mit einem Prepaid-Abo, wo ich immer wieder haben Geld draufladen musste, dass ich wieder telefonieren kann. Und im letzten Herbst habe ich gefunden, jetzt ist einfach Schluss. So geht es nicht mehr weiter. Ich bin in einen Sunrise-Shop hineingegangen und bin an den Schalter gestanden. Und wo dann nachher die Person gekommen ist, um mich zu bedienen, hat sie nachher gefragt, ja, was kann ich für sie machen? Und dann habe ich gesagt, ich möchte eine Zeitreise machen und ich möchte ihm heute ankommen. Und es funktioniert. Als ich den Laden verlassen habe, bin ich stolzer Besitzer von einem Samsung Galaxy S6 Natel mit einem Abo. Ich kann ins Internet jetzt, ich kann WhatsApp machen, ich kann Apps abladen und so weiter. Ich bin mit einer riesen Verspätung auf den Zug vom technischen Fortschritt aufgestiegen. Ob das mein Leben jetzt besser...
Natel, genau. Ob das mein Leben besser gemacht hat, das ist ganz eine andere Frage. Aber ich habe an dem technischen Fortschritt teilgenommen. Wir sind heute von Sachen umgeben, wo zu einer Zeit mal nicht selbstverständlich war, wo mal technischer Fortschritt war. Zum Beispiel ein Kanzlermik oder so ein Headmikrofon oder Glühbirnen, Strom, selbst Brüllen. Es hat Zeiten gegeben, wo man ohne das leben musste. Dann irgendwann ist jemand gekommen und hat den technischen Fortschritt aktiviert. Wenn man in der Bibel zwischen den Zielen liest, sind dort auch dort Spuren von technischem Fortschritt erkennbar. Und zwar schon ganz früh, im ersten Buch Mose, im Kapitel 11. Dort heisst es ab Vers 1. Damals sprachen alle Menschen auf der ganzen Welt die gleiche Sprache. Als die Menschen nach Osten zogen, fanden sie eine Ebene im Land Babel. Dort ließen sie sich nieder und sagten zueinander, lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die Ziegel verwendeten sie als Mauersteine und den Asphalt als Mörtel. Auf, sagten sie, wir wollen eine Stadt errichten mit einem Turm, der bis in den Himmel reicht, ein Denkmal unserer Erhabenheit. Eine Ebene im Land Babel. Babel war eine Wüstenregion. Das heisst, wenn man dort etwas bauen möchte, dann kann man nicht Stein nehmen, weil es hat keinen Stein in der Wüste. Das heisst, man muss etwas anderes nehmen, um etwas zu bauen. Zudem, wenn du etwas Grosses bauen möchtest, dann sind Steine wahrscheinlich nicht so geeignet. Jeder Stein hat eine andere Form, eine andere Größe, die kann man nicht so gut aufeinander stapeln. Und dann kommt der technische Fortschritt ins Spiel. Lasst uns Ziegel formen und sie brennen. Die ältesten Ziegel, die man gefunden hat, sind aus der Region von Babel und sie bestehen aus Lehm. Lehm ist neben Holz und Stein eines der ältesten und der Lehmziegel das älteste vorgefertigte Baumaterial überhaupt. Es wird heute angenommen, dass der Lehmziegel in Babel erfunden worden ist und es gibt Leute, die behaupten, dass die Verse die Dokumentation von dieser Erfindung ist. Und so explizit, wie das da steht, dass die das so sagen, hey, wir wollen Ziegel formen und sie brennen, dann komme ich schon das Gefühl, dass sie haben etwas auf eine neue Art wollen bauen. Und das ist technischer Fortschritt. Hey, und jetzt musst du dir vorstellen, jetzt hast du das entdeckt oder erfunden. Lehmziegel und Mörtel. Wow, was machen wir? Was wollen wir machen? Oh, ich habe eine Idee. Komm, ich baue etwas, das vorher noch niemand gebaut hat. Irgendetwas Grosses, etwas Gigantisches. Ein Turm, der bis in den Himmel raufgeht. Ein Zeichen von unserer Erhabenheit. Wir leisten etwas, das noch niemand vorher geleistet hat. Ein Denkmal von unserer Erhabenheit, damit alle sehen, wie gut wir sind. Ich denke, die meisten von uns wissen, wie die Geschichte ausgeht. Technischer Fortschritt kann eine Schattenseite haben. Die Leute haben den Lehmziegel erfunden. Und das ist wahrlich eine außerordentliche Leistung. Aber sie wollen die Leistung in Form von einem hohen Turm allen präsentieren, damit alle sehen, wie gut und erhaben sie sind. Sie sind nur gut und erhaben, weil sie den Ziegelstein erfunden haben. Wer wären sie sonst? Niemand, oder? Oder Mittelmaß, höchstens Mittelmaß. Also im Grunde genommen ist es nicht nur die Erfindung vom Ziegelstein, es ist auch die Entdeckung von der Leistungsorientierung. Du bist, was du leisten kannst. Wir verlassen die Geschichte und spulen in der Bibel ein bisschen nach vorne. Der Abraham kommt, der kommt eine Verheißung über von Gott, er soll der Stammvater werden von einem gigantischen Volk. Und Abraham hat einen Sohn und der Sohn hat zwei Söhne und einer von diesen zwei Söhnen hat 12 Söhne. Und dann kommt eine riesige Hungersnot ins Land und die wandern aus nach Ägypten, weil dort hat es genug zu essen. Die 12 Söhne haben Kinder und die haben wieder Kinder und die haben wieder Kinder und 400 Jahre später merken die Ägypter plötzlich, hey, wir haben ein Ausländerproblem. Es gibt zu viele von diesen Israeliten und sie werden zu mächtig. Wir müssen etwas machen. Und was machen sie? Das sehen wir in 2. Mose, Kapitel 1, Vers 13. Sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zur Fronarbeit und machten ihnen durch die harte Arbeit das Leben schwer. Die Israeliten mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf den Feldern arbeiten. Da haben wir wieder unseren Lehmziegel. Mit Gewalt zur Fronarbeit bedeutet nichts anderes als Sklaverei. Die Ägypter versklaven die Juden und sie müssen arbeiten. Sie müssen aus Lehm Ziegel herstellen. Und als Jude denkst du, oh, Ziegel herstellen. Seit dem Turm in Babel steht ja der Lehmziegel für die Leistungsorientierung. Und was mache ich da den ganzen Tag? Ein Lehmziegel nach dem anderen produzieren. Ja nein, das kann es ja nicht sein. Frage. In was besteht der Wert von einem Sklave? Also wenn ist ein Sklave ein guter Sklave? Wenn er seine Arbeit leistet. Wenn er das vollbringt, was er vollbringen muss. Und ich kann mir als Sklave ein besonders guter Sklave werden, indem er mehr leistet als die anderen. Die Sklaven schreien zu Gott. Und er beruft Mose als Befreier. Aber zuerst geht der Schuss dort hinten raus. Weil der Pharao, der befiehlt im 2. Mose, Kapitel 5, Vers 7, liefert den Leuten kein Stroh mehr für die Herstellung der Ziegel. Sie sollen es ab jetzt selbst sammeln. Trotzdem sollen sie aber genauso viele Ziegel herstellen wie bisher und nicht einen weniger. Stroh verleiht einem Ziegel viel mehr Stabilität und er erhöht die Isolierfähigkeit von dem Ziegel. Und die Juden haben jetzt erschwerte Arbeitsbedingungen. Also, gleicher Output, gleiche Leistung, in der gleichen Zeit, aber mit weniger Input. Weniger Ressourcen. Kommt dir das bekannt vor? Geht es dir manchmal auch so? Fühlst dich manchmal auch wie in Ägypten, wo das, was du leisten kannst, dich ausmacht? Dass du an deiner Leistung gemessen wirst? In der westlichen Welt, wo wir wohnen, sind wir sehr stark von einem Leistungsgedanken geprägt, von einer Leistungsorientierung. Es fängt schon bei den kleinen Kindern an. Wann kommt ein kleines Kind Lob, Anerkennung und Wertschätzung über? Ja, wenn sich das erste Mal alleine auf den Bauch drehen. Oder wenn es dann die ersten paar Schritte alleine macht, ohne umzugehen, dann klatschen alle. Und später im Kindesgi geht es gleich weiter. Welches Kindesgi-Kind ist das gute Kindesgi-Kind? Das, das gerade kann ausschneiden kann. Oder innerhalb der Linien ausmalen, dann kommt es doch Lob über. Und in der Schule gibt es Anerkennung für die guten Noten. Und später im Job wirst du wieder an deiner Leistung gemessen. Wir sind völlig in dem Leistungsdenken drin. Unser gesamtes System ist auf dem Leistungsgedanken aufgebaut. Und es geht dann in der Freizeit weiter. Dort messen wir uns einfach aneinander. Also ich kann diese Woche dreimal spörteln. Wie sieht es mit euch aus? Oh, nur ein ist. Ja. Ja. Unsere Gesellschaft ist gedanklich immer noch in Ägypten. Ich will mehr als nur gut sein. Und das kann ich nur, wenn ich besser bin als andere. Und wenn mir das dann gelingt, dann mache ich ein Foto mit dem Nattel und tue es auf Instagram oder auf Facebook posten. Kann ich jetzt übrigens auch mit meinem neuen Nattel. Und dann hoffe ich, dass es alle sehen, irgendwie Likes abgeben oder einen guten Kommentar schreiben, damit alle sehen, wie erhaben ich bin. Die Juden in Ägypten sind geprägt von einem Leistungsdenken, von einem System von der Leistungsorientierung von Ägypten. Ich bin, was ich leisten kann. Und das ist auch der Grund, wieso dass Gott, nachdem das Volk befreit ist und sie in der Wüste ist, dass es auf die Seite nimmt und sagt, hey, ich möchte euch zeigen, wie ihr leben sollt, dass ihr ein gutes Leben habt. Er gibt ihnen Gesetz und Gebot. Und in dem ersten Gebot geht es vor allem darum, wie sollen die Menschen mit Gott in Verbindung sein. Und bei den restlichen Geboten geht es darum, wie sollen sie als Menschen als Volk, als Gemeinschaft leben, damit sie es gut haben. Weil Gott will, dass wir es gut haben. Und es fängt da im 2. Mose 20, im Vers 8. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun. Auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh. Auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Gott sagt, du schaffe. Schaffen ist gut, schaffen ist wichtig. Aber du bist nicht das, was du leisten kannst. Dein Wert liegt nicht in deiner Leistung. Und darum sollst du einen Tag in der Woche nicht arbeiten und darüber nachdenken, dass du nicht mehr in Ägypten bist und dass dein Wert nicht in dem liegt, wie viele Ziegelsteine du produzieren kannst am Tag. Wo bist du? Bist du in Ägypten? Bist du in dem Leistungsdenken gefangen? Wo bist du? Ich finde, das ist ganz eine essentielle Frage. Und darum kannst du mal deinen Gottesdienstzettel für nehmen und einen Kugelschreiber. Und dann darfst du mal ein W aufschreiben. Und immer, wenn du das W anschaust, dann sollst du dich fragen, wo bin ich? Was definiert mich? Bin ich noch in dem Leistungsdenken? Bin ich in Ägypten? Vielleicht bist du ja unsicher, ob du die Frage mit Ja oder Nein kannst beantworten. Dann habe ich dir 3 Kontrollfragen mitgebracht, dass du das kannst überprüfen. Kontrollfrage 1. Ist es schwierig für dich, manchmal anzusitzen und einfach nichts zu machen? Nicht lesen, nicht beten, nicht mit Nathalie spielen, einfach sein. Kontrollfrage 2. Ist es schwierig für dich, etwas Lässiges zu erleben, etwas Schönes zu sehen und das aber einfach für dich zu behalten? Das niemandem erzählen. Einfach als Erinnerung in deinem Herz behalten und geniessen. Und die 3. Frage. Ist es schwierig für dich, Menschen, die weniger erfolgreich sind als du, die vielleicht weniger leisten oder die Sachen nicht so gut können wie du, als absolut gleichwertig anzuschauen? Falls du eine oder sogar mehrere von diesen Kontrollfragen mit Ja beantwortet hast, hast du möglicherweise ein Leistungsproblem. Und du definierst dich zu fest über das, was du machst. Sich über die Leistung zu definieren, das ist ein Denkmuster, das dem von der Sklaverei sehr ähnlich ist. Gott hat Juden in Ägypten nicht nur aus der Sklaverei befreit, sondern auch aus dem System der Leistungsorientierung. Und wenn du noch in dieser Leistungssklaverei drin bist, dann lass es los. Lass den Ziegelstein los. Jesus ist gekommen, um dich auch aus dem Muster, aus dem Denkmuster der Leistung zu befreien. Was du leisten kannst, ist nicht, was dich definiert, sondern dass du ein Geschöpf von Gott bist, wo den Weg zurück zum Vater gefunden hat. Das definiert dich. Wir spulen wieder nach vorne. Mit Gottes Hilfe schafft das Volk nach 40 Jahren aus der Wüste raus und kommt ins gelobte Land. Sie werden von Nomaden zu sesshaften Landwirten. Und Gott segnet sie. Die Wirtschaft fängt da florieren. Und das Land wird zu einem Königreich. Und wo der 3. König, der König Salomo, auf dem Thron sitzt, hat das Land einen Wohlstand erreicht, wie noch nie zuvor. Der König gilt als weiseste Mann, den sie je gegeben hat. Das Volk hat das erste Mal Frieden. Sie haben prachtvolle Städte, der König einen prunkvollen Palast und sie bauen einen Tempel für Gott, wo Gott höchstpersönlich einzieht. Ein Zeichen von Gott ist mitten unter uns. Alles, alles ist gut. Alles? Ja. Leider nicht ganz. Wenn man genau anschaut, sieht man, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Ich habe euch ein paar Beispiele mitgebracht. Im 1. Könige 9, Vers 15 steht das folgende. Ist der Bericht über die Fronarbeiter, die König Salomo verpflichtete, um das Haus des Herrn, den königlichen Palast, den Milo, die Stadtmauer von Jerusalem und die Städte Hazor, Megiddo und Geser zu bauen. Auf was beruht der Wohlstand von dem Volk? Auf was ist das Königreich aufgebaut? Auf der Arbeitsleistung von zu Fronarbeit verpflichteten Leuten. Also auf Sklaverei. Moment. Sie bauen den Tempel für den Gott, der sie aus der Sklaverei befreit hat. Und wer muss den Tempel bauen? Sklaven. Die ehemals Unterdrückten sind zu Unterdrücken geworden. Wie vorher die Ägypter. Die Städte Hazor, Megiddo und Geser sind erwähnt. Das sind sogenannte befestigte Städte und eine befestigte Stadt ist nichts anderes als ein Militärstützpunkt. Der Frieden muss ja auch gewahrt werden. Und was macht dann auch der König? Wir lesen im Kapitel 10, Vers 26. Salomo schuf sich ein riesiges Heer aus 1400 Streitwagen und 12.000 Pferden. Er stationierte sie in den Garnisonsstädten und bei sich in Jerusalem. Israel ist eine gewaltige Armeemacht geworden. Und jetzt kommt das Beste. Nur zwei Vers weiter heisst es dann, Salomos Pferde wurden aus Ägypten und aus Koe eingeführt. Die königlichen Händler erwarben sie dort zum üblichen Preis. Dann wurden sie an die Könige der Hethiter und an die Könige von Aram weiterverkauft. Streitwagen und Ross sind die Basis von einer erfolgreichen Armee. Heute wären das Kriegsflugzeuge oder Drohnen. Und was steht da? Er kauft sie in Koe ein und in Ägypten, also ihren ehemaligen Sklavenhändler, gehen sie Sachen abkaufen und verkauft es nachher an die Hethiter und an die Aramiter. Der König von Israel ist im Waffenbusiness. Das macht ihn zu einem Waffenhändler. Irgendetwas läuft gewaltig schief. Und da gibt es einen Vers, der für mich ziemlich offensichtlich ist. Vers 14. Salomo nahm alljährlich 666 Talente Gold ein. Ich habe zu dem Vers keine spezifische Auslegung gefunden. Aber im Neuen Testament steht die Zahl 666 für alles, was gegen das ist, was Gott möchte. Interessant ist, dass der Salomo zu dieser Zeit nach wie vor die im Gesetz verordneten Brand- und Dankopfer dargebracht hat. Er hat Gott angebetet und er wollte seinen Willen tun. Und Gott hat es auch gesegnet. Wir lesen im Vers 23. Auf diese Weise übertraf König Salomo alle anderen Könige der Erde an Reichtum und Weisheit. Merkst du es? In dem Bericht geht es die ganze Zeit darum, zu zeigen, wie gut das der Salomo war und wie erfolgreich er war und wie viel erfolgreicher er als all die anderen Könige war. Er ist in seinem Denken immer noch in Ägypten gefangen. Und wenn er einen Erfolg hat, das spricht sich um in der Nachbarschaft. Nächster Vers. Von überall her kamen die Menschen, um zu sehen und Zeugen der Weisheit zu werden, die Gott ihm verliehen hatte. Erfolg zieht immer Menschen an. Nieder, Bewunderer, Nachahmer. Und von einem solchen Besuch wird spezifisch berichtet. Von dem von der Königin von Saba. Es steht, dass nachdem sie seine Weisheit und den Palast von Salomo gesehen, dass sie außer sich war vor Staunen. Und sie sagt im Vers 7, ich habe es nicht geglaubt, bis ich hierher kam und es mit eigenen Augen sah. Deine Weisheit und dein Reichtum, sie sind weit größer, als man mir sagte. Wie glücklich dieses Volk sein muss. Welch ein Vorrecht für deine Minister, dir Tag für Tag zu dienen und deine Weisheit zu hören. Also die Königin, die weiss, wie man einem Mann schmeicheln muss. Wie man einem Honig ums Maul sticht. Ich finde es ganz interessant, dass es eine Frau ist, die ihn geht besuchen. Frage euch Frauen. Was würde passieren, wenn euch ein Mann mal den Geschirrspüler ausräumt oder die Wäsche zusammenlegt und ihr dann würdet sagen, hey, ich kann es nicht glauben, bis ich da angekommen bin und das mit eigenen Augen gesehen habe, wie gut das ist, was du gemacht hast. Wie glücklich sind wir als deine Familie. Was für ein Vorrecht, dich als Vater und Ehemann zu haben. Was würde passieren? Am Anfang würdet ihr euch mit so grossen Augen anschauen. Wahrscheinlich so, wie mich der Verkäufer im Samsung Store angeschaut hat. Aber wenn ihr es mehrmals sagt, dann fängt es plötzlich an glauben. und denkt er, heute habe ich den Geschirrspüler ausgeräumt. Also ich bin wirklich keinem gut. Und ich glaube, das ist auch Salomo so gegangen. Wenn man immer und immer hört, wie gut das man ist, dann steigt das einem plötzlich zum Kopf. Und man wird süchtig danach. Und man fängt Sachen vielleicht an zu machen, damit die Rückmeldungen kommen. Damit die Bestätigung kommt. Und vielleicht fängst du dann plötzlich an Sachen zu machen, wo du eigentlich weisst, eigentlich ist es nicht so gut, aber es gibt mir so gute Bestätigung. Und auch das ist dem Salomo passiert. Als König hat er das Gesetz von Gott ganz genau gekannt. Und es gibt eine Passage im 5. Mose 17, die ist sinngemäss, hey, wenn ihr als Volk dann in das gelobte Land kommt und euch niederlässt und einen König habt, dann ist es ganz wichtig, dass, Vers 16, der König soll nicht viele Pferde besitzen. Er darf niemanden vom Volk nach Ägypten schicken, um dort Pferde zu beschaffen. Denn der Herr hat euch gesagt, ihr dürft nie wieder nach Ägypten zurückkehren. Er soll sich nicht viele Frauen nehmen, damit er sich nicht vom Herrn abwendet. Und er soll sich nicht übermäßig viel Silber und Gold anhäufen. Das waren Anweisungen, die direkt von Gott gekommen sind. Und nur wenige Generationen später, was passiert dort? König Salomo besitzt übermäßig viel Ross. Er schickt Leute nach Ägypten, um noch mehr Ross zu kaufen. Er hat viel Silber und viel Gold und er wird sich viele Frauen nehmen und sein Herz wird sich von Gott abwenden. Die meisten von Ihnen wissen, wie die Geschichte endet. Der Salomo nimmt sich 700 Frauen und 300 Nebenfrauen und die meisten von diesen Eheschliessungen werden politischer Natur sein. Stabilisierter Frieden, es bringt gute Geschäftsbeziehungen, aber die Frauen nehmen ihre Götze mit. Und am Salomo, sein Herz wendet sich mehr und mehr von Gott ab und diesen Götzen zu. Eine Generation später wird das Land zerschlagen, es teilt sich auf in ein Nord- und in ein Südreich. Und später kommen die Babylonier, nehmen das Volk gefangen, führen sie in Gefangenschaft. Und der Kreis schließt sich wieder. Wir sind wieder in Babel. Und das Thema ist wieder Sklaverei und Gefangenschaft. Es ist wie wenn der König vergessen hätte, wer er ist, wo er herkommt und was seine Werte sind. Wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich jemand. So hat er gedacht. Erfolg definiert mich. Und ich glaube auch, das ist etwas, wo du weiss ich nicht, aber ich sicher kenne, dass ich mich über Erfolg definiere. Wir streben nicht nur, aber auch nach Erfolg. Weil mit Erfolg kommt Anerkennung und mit Anerkennung kommt der Wert. Also eigentlich streben wir nach Wert und versuchen es über den Erfolg überzukommen. Erfolgreich sein ist per se nichts Negatives. Aber wenn ich meinen Selbstwert dran knüpfe, dann kann es passieren, dass ich wie der Salomo meine gottgegebenen Werte vergesse. Und um jeden Preis wollen erfolgreich sein, das führt zu Burnouts, zu Depressionen, zu Eifersucht, zu Mobbing, zu Undankbarkeit und das sind eigentlich auch die Probleme der heutigen Zeit. Jetzt kannst du wieder deinen Kugelschreiber vornehmen und du darfst auf den Gottesdienstzettel neben das W kannst du ein E anschreiben und ein R. Und wenn du das E und das R anschaust, dann soll das auch wieder eine Standortbestimmung sein. Erfolg. Bin ich wieder Waffenhändler am Erfolgsdenken verfallen? Bin ich an dem Punkt, wo Erfolg das Einzige ist, was mich definiert? Interessant ist, was das Volk Israel in Babylon in der Gefangenschaft ist, verlässt Gott sein Volk nicht. Und mit dem sagt er ganz deutlich, Erfolg ist nicht das, was dich ausmacht. Und ich möchte heute Morgen zusprechen, egal wie erfolgreich du bist, im Elternsein, im Grosseltern-Sein, in deinem Job, egal welche Sachen dass du besser kannst als andere, das ist nicht das, was dich ausmacht. Dass du ein Geschöpf von Gott bist, wo der Weg zurück zum Vater gefunden hat, das definiert dich. Das Problem ist, dass in unserer heutigen Gesellschaft Leistung und Erfolg halt zu Anerkennung führen. Aber das sind Lügen. Im Reich Gottes ist es nicht haben oder machen, die zu Wert führen, sondern sein. Kind Gottes sein. Und die gute Botschaft ist, dass jede Prägung kann wieder entprägt werden. Ich habe euch zwei Möglichkeiten mitgebracht, oder zwei Wege, wie wir das ändern können. Der erste Weg ist, du kannst dein Waffenhändler-Denken kannst du ändern. Aus Gottes Perspektive bist du unglaublich wertvoll. Unabhängig von deiner Leistung, unabhängig von deinem Erfolg, was du machst, zählt nicht, sondern dass du bist, dass du Kind Gottes bist. Das macht dich wertvoll. Punkt. Das kannst du nicht wegdiskutieren. Das ist einfach so. Das ist eine Tatsache. Es gibt ganz viele Bibelstellen, die das bezeugen. Und ich möchte jetzt nicht alle aufzählen. Sonst würde der Gottesdienst etwa 3 Stunden gehen. Aber wenn das für dich ein Thema ist, dann möchte ich dich ermutigen, wenn du heimgehst, dass du Liebesbrief von Gott in Google eingeben. Und dann kommst du auf Seiten, wo es Liebesbriefe hat. Das sind eine wunderbare Zusammenstellung von Bibelversen voller Zusprüche und voller Aussagen darüber, wie Gott dich sieht. Vielleicht tust du den Brief ausdrucken, tust ihn aufhängen oder nimmst vielleicht einzelne Verse daraus, lesest die am Morgen, tust darüber beten, lass es reinsinken. Und wenn du eine Mehrbestätigung brauchst, dann denk mal über folgende Bibelstelle nach. Wo Jesus von Johannes getauft wird und der Himmel aufgeht, der Heilige Geist wie eine Taube runterkommt und Gott selber redet, das ist mein Sohn. An ihm habe ich unglaublich Freude. Was hat Jesus zu dem Zeitpunkt bereits gemacht, um sich die Freude zu verdienen? Nichts. Er hat seinen Dienst gar noch nicht angefangen. Er hat noch nicht predigt, er hat noch nicht geheilt, er hat noch kein Gleichnis erzählt. Aber er ist Gottes Sohn. Und die Bibel sagt, dass wir auch Gottes Kind sind. Also gilt das auch für uns. Und wo Jesus später am Kreuz stirbt, für all unsere Schuld, für uns, was haben wir bis zu dem Zeitpunkt schon gemacht, um uns als würdig zu erweisen? Nichts. Und doch gibt Gott sein Wertvollste, was er hat. Das heisst, wir müssen in seinen Augen unglaublich wertvoll sein. Wenn man Denken ändern will, dann muss man sich intensiv mit neuem Gedankengut auseinandersetzen. Was für mich in dieser Thematik richtungsweisend war, war eine Frage, die mir ein Lehrer an der Jüngerschaftsschule gestellt hat. Ich möchte euch die Frage weitergeben, weil sie hat mein Leben prägt. Und zwar war das folgendermaßen. Er hat mich gefragt, wenn Jesus dich dazu berufen würde, ab heute auf den Alp zu gehen, den Rest vom Leben dort zu bleiben und einfach nur eine Gemeinschaft mit Gott zu haben, wäre das okay für dich? Und mein erster Impuls war, nein, ich will irgendetwas machen können. Ich will etwas leisten für Gott. Ich will irgendetwas Grosses vollbringen für Gott. Und dann ist der zweite Impuls gekommen. Ja, aber wenn das ja der Plan wäre für mein Leben und das absolut Richtige zu machen, dann wäre es ja gut, aber ich möchte ja... Seht ihr mein Dilemma? Und das ist eine Frage, die mich geprägt hat und die immer wieder vorkommt und mich frisch herausfordert, wenn ich in Gefahr bin, ins Leistungsdenken hineinzurutschen. Sie konfrontiert mich immer dann mit, um was geht es dir? Um was geht es dir wirklich? Nimm doch diese Frage mit. Lass sie auch dein Begleiter werden. Und wenn du das machst, dann wird das mit der Zeit dein Denken verändern und das wird dein Handeln verändern. Und das wird dein Leben verändern. Aber vielleicht bist du ganz ein anderer Lerntyp und sagst, ja, das ist jetzt ein bisschen theoretisch, ich bin Praktiker, ich muss etwas machen können. Dann habe ich den zweiten Weg. Du kannst etwas machen. Du kannst anfangen, den Lärmziegel loszulassen. Beziehungsweise du kannst anfangen zu handeln, als ob du ihn schon losgelassen hättest. Und auch da habe ich 3 Vorschläge für dich. Vorschlag 1. Gib grosszügig von deinem Geld und von deiner Zeit. Lass andere an deinen Erfolg teilhaben. Und jetzt kommt der Clou. Sag es niemandem. Behalte es einfach für dich. Vorschlag 2. Du jeden Tag 15 Minuten einfach ansitzen und nichts machen. Nicht lesen, nicht beten, nicht überlegen, was ich nachher alles erledigen müsste, sondern einfach sein. Weil unser Wert kommt aus dem Sein. Und wenn dir das 7 Tage, eine Woche lang gelungen ist, dann kommt eine Zusatzaufgabe. Fang es an geniessen. Wir dürfen geniessen. Und der dritte und letzte Vorschlag. Schau auf den Erfolg der anderen und versuch dich ehrlich mit echtem Herzen für sie mitzufreuen. Und wenn sie plötzlich noch erfolgreicher sind als du, dann schenke ihnen Anerkennung. Geh an und sag ihnen, hey, das hast du wirklich gut gemacht. Ich hätte das nicht so gut können. Du musst noch nicht daran glauben, dass das funktioniert, aber wenn es du immer machst, wird sich etwas in deinem Inneren verändern und dann wird sich etwas in deinem Denken verändern und das wird dein Leben verändern. Praktiziere die Punkte regelmäßig und du wirst Erfolg haben. Ich komme zum Schluss. Es ist nicht falsch, sich Mühe zu geben, hart zu arbeiten und gute Leistung zu erbringen. Ganz im Gegenteil, es ist etwas Gutes, Zeit und Energie etwas zu investieren und Früchte zu ernten. Aber es ist nicht das, was uns definiert. So wie Gott das Volk aus Ägypten befreit hat, kann er auch dich aus einem Leistungsdenken befreien. Mit seiner Hilfe kannst du das erfolgsversessene Waffenhändlerdenken ablegen und eine neue Gesinnung erlangen. Aber das geht nur mit dem Weg übers Kreuz. Und darum darfst du das letzte Mal den Kugelschreiber vornehmen und das Kreuz von Golgatha hinter die Buchstaben anschreiben. Anzeichnen. Und das Ganze liest sich dann nachher so. Am Kreuz ist der Wer, wo dir Wert gibt. Am Kreuz ist der Wer, wo dir Wert gibt. In Gottes Augen bist du unglaublich wertvoll, unabhängig von deiner Leistung und von deinem Erfolg. Deine Aufgabe ist, das zu glauben, zu verinnerlichen und das zu leben. Und wenn dir das gelingt, dann ist das der grösste Fortschritt, den du jemals daran teilhaben wirst. Amen.